Ja, meine Lieben, dann steigen wir nach der Sommerpause wieder ein in unser Thema. Die Schöpfungsgeschichte, wir sind also am sechsten Schöpfungstag. Jetzt wird's ernst, jetzt geht's direkt zielgerichtet, also auf die Schöpfung des Menschen los. Wir haben aber schon besprochen, auch irgendwann einmal in früheren Vorträgen, als wir uns die Frage gestellt haben, ist der Mensch wirklich, tritt er wirklich erst am sechsten Schöpfungstag auf oder ist er irgendwie im Hintergrund schon immer beteiligt, weil wir aus den geisteswissenschaftlichen Betrachtungen Steiners wissen, dass im Grunde ja der Mensch der Erstling ist und dass die anderen Naturreiche so etwas sind, was aus dem Menschen herausgesetzt wurde im Zuge der Entwicklung. Und da haben wir auch einmal betrachtet, dass in Wahrheit ja der Mensch natürlich schon ganz von Anfang an wirklich beteiligt ist, ohne halt direkt äußerlich genannt zu werden hier. Ich möchte das aber jetzt nicht im Detail in der Wiederholung aufwärmen. Wir werden sicher noch einmal darauf kommen. Aber jetzt im sechsten Schöpfungstag kommt das wie in einem Brennpunkt heraus. Vielleicht so kurz als Gedankenstütze, wieder mal rasch eine Wiederholung, was passiert an den vorangegangenen Schöpfungstagen, was wir ja jetzt auch rezitiert haben. Also der erste Schöpfungstag, da ist dieses Wichtige schon, wenn es mit dem Bereshit beginnt, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz, also diese Trennung von Himmel und Erde, von Sonnenwelt und Erdenwelt, die ein ganz entscheidender Schritt ist, in der Entwicklung drinnen, wobei die Elohim eben bei der Sonnenwelt verbleiben. Diese Sonnenwelt, die in sich trägt, dann wenn man es jetzt von außen betrachtet, die feineren Elemente, also Licht, Äther, Klang, Äther und diese Elemente. Und die Erdenwelt, die zunächst dunkle Erdenwelt, die sie sich gegenüberstellen. Und in diese hineinwirken, gestaltend hineinwirken. Wenn ich jetzt vorhin gesprochen habe von den feineren Elementen, Licht, Äther und so weiter, muss man dazu sagen, dass das die äußere Seite davon ist. Die Schilderung der Genesis ist aber im Grunde von der inneren Seite geschildert, also aus der Perspektive des Bewusstseins der Elohim. Es ist also ein Blick eigentlich in das Bewusstsein der Elohim. Und dieses Bewusstsein der Elohim eben insofern, als es in der Astralwelt, in der Seelenwelt lebt. Also wir blicken eigentlich in die Seelenwelt hinein und alle Gestaltungen, die da auftreten, sind Gebilde, die entstehen, Formen, die entstehen, die im Seelischen sich abspielen, die in dem Sinne also auch nicht wirklich was Räumliches sind, sondern eben seelisch. Aber man kann sie manchmal mit räumlichen Begriffen vergleichen. Auch darüber haben wir schon mal gesprochen im Seelischen. Man kann das Räumliche ableiten, geradezu daraus, indem man sagt, es gibt im Seelischen Niederes und Höheres. Dann bedeutet es niederer Entwicklungsgrad, höherer Entwicklungsgrad. Aus diesen Dingen entsteht eigentlich dann unser Äußeres, Räumliches unten und oben. Also namentlich betrachtet aus der Perspektive unserer Erde, da sind wir heute so ganz unten. Das heißt, die Erde ist zunächst überhaupt der Ort der größten Geistesferne in gewisser Weise. Also so wunderbare Kräfte auch hineinwirken, eben die Elohim selber zunächst einmal, die schöpferisch gestaltend hineinwirken, trotzdem ist es insgesamt betrachtet, sind wir da fast am Nullpunkt unten und heute überhaupt, also wo die Elohim sich weitgehend aus der Natur herausgezogen haben. Also es ist ja schon am Anfang so, dass sie sich eigentlich mit der Sonnenwelt herausziehen und nur mehr von außen hereinwirken und dann mehr ihre Werkmeister wirken lassen, die Äonen, die Tag genannt werden, Yom oder auch Nacht, Halaila. Also die gehören ja zusammen, gehören beide also zur Hierarchie der Urengel, der Archai, die sind die eigentlich Tätigen, also die sozusagen praktisch vor Ort tätig sind und das in der Erdenwelt hervorbringen in Wahrheit, was an Impulsen von den Elohim hereinkommt. Also schon da wirken sie von außen, aber dieses von außen wirken ist trotzdem auch im Laufe der Zeit immer schwächer geworden. Also sie sind eigentlich so, so weitgehend diesbezüglich schon im, im siebten Schöpfungstag eben drinnen im Zustand der Ruhe. Auch darüber haben wir schon einmal gesprochen, dass man diese Schöpfungstage durchaus auf verschiedene Zeitepochen beziehen kann. Man kann sie auf sehr enge Zeitepochen beziehen, dann hat die Betrachtung was Richtiges, oder man kann überhaupt die ganze Erdentwicklung auch damit zum Beispiel beschreiben. Das ist immer ein bisschen verwirrend, dass man also beim Geistigen nie so definiert, welche Epoche meint er jetzt? Aha, jetzt hat der Steiner an einem Ort gesagt, das ist also ab dem Zeitpunkt der Sonnenabtrennung von der Erde dann, weiß ich nicht, lemurische Zeit, wo jetzt der Sündenfall und so ist, das ist eigentlich schon Genesis 2, also da ist Vertreibung aus dem Paradies und so, das ist alles schon nach dieser Schöpfungsgeschichte. An einer anderen Stelle schreibt er wieder, dass die sieben Schöpfungstage den sieben großen Entwicklungsperioden der ganzen Erdentwicklung entsprechen. Beides ist richtig. Beides ist richtig, weil da drinnen sind eben Urbilder geschildert, die sich verwirklichen in dem großen Zyklus genauso wie in dem kleinen Zyklus und die eine taugliche Beschreibung geben können für beides.
Das heißt, die Elohim wirken eigentlich groß betrachtet auf die Entwicklung der Erde, wirken sie eigentlich noch immer?
Wirken sie noch immer, natürlich, sie wirken noch immer. Nur es ist die Wirkung eben eine schwächere bereits, trotz allem. Also es ist trotz allem schon schwächer geworden. Also wenn wir es jetzt auf diese großen Epochen beziehen, dann würden wir am vierten Schöpfungstag in etwa jetzt stehen. Also etwas über die Mitte des vierten Schöpfungstages in Wahrheit. Und trotzdem sind wir als Menschen schon da. Also obwohl der sechste Schöpfungstag noch gar nicht erreicht wäre, dann wenn man es also in dieser großen Entwicklung nimmt. Und das ist insofern auch richtig, weil wir als Menschen ja noch lange nicht fertig sind. Also wir sind noch im Werden, wir sind noch ziemliche Embryos. Also wir sind also gerade am Anfang in Wahrheit. Und im Kleinen kann man eben das Ganze natürlich auch wieder. Und das ist ja wichtig auch für unser Thema, oder wie wir unseren Schöpfungszyklus nennen oder verstehen, weil man kann es genauso in Bezug setzen mit jedem schöpferischen Prozess, den zum Beispiel auch der Mensch durchläuft. Auch da gibt es im Grunde immer diese sieben Phasen drinnen. Also überall dort, wo wir schöpferisch tätig sind, ist auch dieser Entwicklungsprozess drinnen und dieselben Urbilder wirken darinnen. Natürlich auf ganz individuelle Weise, aber die Grundstruktur sozusagen, das ist eine Gesetzmäßigkeit, die dahinter steckt. Also der erste Schöpfungstag, diese Trennung von Himmel und Erde, und die Entstehung des Lichtes. Des Lichtes, da ist ja das erste Mal dieses Vayomer Elohim Yehi Or Vayhi Or, also die Elohim beginnen zu sprechen. Vorher haben sie nicht gesprochen. Also die Genesis fängt nicht an mit dem Wort Vayomer, die Elohim sprachen und dann geschah etwas, sondern am Anfang schufen die Elohim Himmel und Erde. Da haben sie noch nichts gesprochen sozusagen. Erst dann, als das Licht kommt. Ab da beginnt eigentlich jeder Schöpfungstag mit diesem Vayomer. Immer wieder, wenn sie irgendetwas schaffen, schaffen sie durch das Wort, nur just am Anfang nicht. Da sind sie nämlich noch nicht so weit, dass das Weltenwort wirklich durch sie sprechen kann. Auch auf das haben wir schon hingewiesen, dass überall dort, wo dieses Vayomer steht, also das Wort ertönt, das eigentlich der Christus ist, der dahinter steckt, als die eigentliche schöpferische Quelle, das was man früher auch den Demiurgen, den Weltenschöpfer eigentlich genannt hat, den tätigen Weltenschöpfer. Also das steht dahinter, aber erst im Laufe des ersten Schöpfungstages kommen die Elohim so weit, dass das durch sie wirklich wirken kann. Als ein höherer Geist, als man könnte sagen, als ein Gemeinschaftsgeist durch die sieben Elohim. Und das ist auch eben etwas Wichtiges, dass nach und nach diese sieben Elohim sich zu einer höheren Einheit entwickeln. Und wir als Menschen dann, die am sechsten Schöpfungstag dann hervortreten oder erstmals wirklich äußerlich genannt werden sozusagen, wir sind ein Abbild dieses Gemeinschaftlichen. Also nicht der einzelnen Elohim für sich, sondern dessen, was da gemeinschaftlich entstanden ist. Das heißt, in gewisser Weise, wir werden das dann noch näher, nachher ein bisschen näher erläutern, fangen wir mit unserer menschlichen Entwicklung, natürlich auf einer sehr viel tieferen Stufe, aber vom Prinzip her dort an, wo die Elohim aufhören mit der Entwicklung. Die Elohim fangen als eine Siebenheit an und arbeiten sich vor zu dieser Einheit, zu diesem Einheitsbewusstsein, zu diesem Gemeinsamen. Und beim Menschen ist es von Anfang an dieses, es fängt mit diesem Einheitlichen an. Und im Grunde ist dieses erste Menschen-Ich, das da geschaffen wird oder das da entsteht, dieser erste Mensch, der geschaffen wird, der heute dann der Adam genannt wird, also als der Erdenmensch, der ist ein Bild wirklich dieses Gemeinschaftlichen der sieben Elohim. Und dass dann viele Menschen auf der Erde entstehen mit der Zeit, dass eine Vervielfältigung entsteht. Zunächst einmal war es eigentlich so gedacht, dass das diese Vielheit, aber alle ein Abbild dieses einen ist. Also eigentlich wären alle Menschen ich gleich von dem her. Gleichartig auf jeden Fall. Und in dieser Gleichartigkeit liegt sehr viel drinnen. Da liegt zum Beispiel drinnen, was man heute ja überhaupt gar nicht glauben möchte, dass zwischen Menschen-Ich und Menschen-Ich es eigentlich niemals eine Differenz geben könnte oder geben kann. Das heißt, die Menschen sind eigentlich angelegt auf, wie soll ich das nennen, eine prästabilisierte Harmonie zueinander. Also das ist, also so sind sie jedenfalls zunächst einmal geschaffen worden. Also und das ist etwas, was Edward Steiner aufgreift schon in seiner Philosophie der Freiheit, wo er doch dann sagt, also was ein Mensch durch moralische Intuition hereinholt, kann niemals in Widerspruch oder in ein Missverständnis mit dem geraten, was ein anderer Mensch als moralische Intuition hereinholt. Weil es eigentlich immer aus dieser großen Einheit herauskommt. Das Problem ist nur, in der Praxis heute haben wir es eben nicht immer nur mit diesem reinen Menschen-Ich zu tun, sondern da sind eben ja dann die Widersachermächte hineingekommen und die haben das Bild gewaltig verzerrt. Und die sind das Problem daran. Also es liegt nicht am Ich, das Problem in Wahrheit. Also in dem Ich ist absolute Verträglichkeit sozusagen der Menschen von vornherein drinnen gelegen. Und wir müssen nur halt irgendwo dazu kommen, diese Widersacherkräfte hinauszuschmeißen, mit der Zeit sie zu überwinden, dann wird das auch herauskommen. Also es ist nicht so, dass die Menschheit von Haus aus darauf angelegt ist, sich zu bekriegen sozusagen gegenseitig, auch wenn es heute ganz so aussieht. Aber das ist alles Widersacherkräfte. Ich meine, wir wissen, das hat auch seinen Sinn und Zweck, dass das vorhanden ist, aber dahinter steckt also diese Einheitlichkeit, mit der beginnen wir und die Elohim enden in gewisser Weise dort. Also sie vollenden ihre Entwicklung, zumindest auf einer gewissen Stufe dort bei dieser Einheit. Sie machen natürlich dann, werden später eine weitere Entwicklung auch noch durchmachen. Also es ist nicht ein absolutes Ende, aber zunächst einmal erreichen sie diese Stufe, mit der wir jetzt beginnen. Und diese Stufe, wo wir jetzt beginnen, muss man denken, die Elohim, also mit diesem kleinen Ich sozusagen, das dann angewachsen ist im Laufe von vielen planetarischen Entwicklungen, also zu dem, was sie jetzt als Elohim sind während der Erdentwicklung, das hat ja begonnen für die Elohim bereits vor dem alten Saturn, wenn man von einem Vor sprechen kann, aber sie bringen das schon mit. Also das heißt, sie haben ihre Menschheitsstufe, wenn man es so nennen will, also wo sie jedenfalls ihr Ich sich erworben haben, durchgemacht, als es nicht einmal noch den alten Saturn gab, sondern in einer völlig davon unabhängigen planetarischen Entwicklung, von der kein unmittelbares, man könnte sagen, kein unmittelbares Karma hinübergeht, kein unmittelbares Schicksalsfaden hinübergeht in die nächste Entwicklung. Nämlich, dass wir diese 7 planetarischen Entwicklungsstufen haben, was eh schon so ein Riesending ist. Das ist eben insofern etwas in sich völlig Abgeschlossenes, als es in keiner schicksalsmäßigen Verknüpfung mit einer anderen Entwicklung steht. Es kommen zwar Wesen hinüber, aber diese Wesen bringen also kein Schicksal mehr da hinüber, das sie ausgleichen müssen. Damit ist es wirklich ein völliger Neuanfang. Es sind zwar die Wesen da, aber vom Prinzip her ist es ein völlig unbelasteter Neuanfang. Und erst im Laufe dieser 7 planetarischen Entwicklungszustände wird dann nach und nach einmal Karma aufgehäuft. Ganz stark eben bis zur Mitte hin. Und dann beginnt immer mehr die Aufarbeitung dieses Schicksals. Also wir sind jetzt gerade in diesem Schnittpunkt drinnen, wo im Grunde schon sehr, sehr viel Weltenkarma auch in unserer planetarischen Entwicklungskette dieser 7 Glieder eben angehäuft ist und wo wir jetzt vermehrt beginnen müssen oder überhaupt alle Wesen, die damit verbunden sind, beginnen müssen, das wieder aufzulösen. Weil am Ende auf dem Vulkanzustand, dann also auf dem 7. planetarischen Entwicklungszyklus, auf der 7. Verkörperung unserer Erde, wenn man so will, muss das alles aufgelöst sein. Dann ist Raum gegeben wieder für einen völligen Neuanfang, wo zwar Wesen weitergehen werden, aber sie kein Schicksal mitbringen dorthin, sondern eigentlich völlig frei sind, etwas Neues zu beginnen. Und dann werden wir Menschen, in einer vergleichbaren Situation sein, wie es die Elohim am alten Saturn waren, am Anfang. Weil dann werden wir die sein, die aus dieser alten Entwicklung eben ihr Ich mitbringen. Und dann werden wir so eine vergleichbare Rangstufe haben, wie es die Elohim im alten Saturn hatten. Aber da haben wir noch viel Zeit, also jetzt können wir nochmal lernen von ihnen und das studieren. Also durch dieses Gemeinschaftsbewusstsein der Elohim, das erreicht eben im Zuge der 7 Schöpfungstage, Tage beginnt aber eben bereits am ersten Schöpfungstag so zaghaft einmal und immer dort, wo dieses Vayoma ist, wo eben das Weltenwort durch sie spricht, da arbeiten sie aus dieser Gemeinsamkeit bereits heraus. Aber das Ganze wird natürlich von Stufe zu Stufe reifer. Am zweiten Schöpfungstag erinnern wir uns, da ist dann diese Feste, die gebildet wird, also die Scheidung der irdischen und der himmlischen Wasser. Wir haben davon gesprochen, dass da im Grunde die Sphärenharmonie ausgebildet wird, die Planetensphären ausgebildet wird, also wovon diese Feste am Himmel eigentlich nur die äußerste Grenze ist. Aber im Grunde wird jetzt diese Seelenwelt gegliedert. Also diese Feste ist ja nur ein Bild jetzt zunächst einmal. Also man darf sich das alles in Wahrheit nicht räumlich vorstellen. Es ist eigentlich, die Feste ist die Grenze, wo es vom Seelischen dann ins Geistige hineingeht. Also es ist damit gemeint sozusagen die äußerste Grenze der Seelenwelt. Aber damit beginnt überhaupt eine Gliederung dieser ganzen Seelenwelt in verschiedene Bereiche, die eben näher dem Geistigen sind oder ferner dem Geistigen sind. Das bedeutet, diese Abstufung der Planetensphären und unser äußeres Planetensystem ist halt ein äußeres Abbild dann davon. Und eben aus der geozentrischen Perspektive betrachtet, wo wir also das Unterste sind, also das heißt größte Geistesferne. das beginnt hier, das ist eine Voraussetzung dafür, dass sich dann am nächsten Tag, am nächsten Schöpfungstag, am dritten Schöpfungstag bereits die Pflanzen bilden können, die Pflanzenwelt, alles natürlich in seiner urbildlichen Form, also als Gruppenseelen, nicht als Äußere noch, sondern als die Gruppenseele, die dahinter steht. Aber eine Mehrzahl, zumindest zunächst einmal eine Siebenzahl von Gruppenseelen, die entsteht, die ihren Sitz in diesen verschiedenen Planetensphären dann letztlich auch haben. Also das heißt, die mussten auch vorher entstehen, sonst konnte sich nicht, also als Wirkung davon, dann konnten dann nicht die einzelnen Gruppenseelen hätten nicht entstehen können. Also dann die verschiedenen Kräuter eben und die Bäume und die Früchte mit den Samen drinnen. Das wird dann sehr interessant sein, dass wir das dann später mal näher betrachten, wie das dann am nächsten Schöpfungstag ausschaut, wem was zum Beispiel zur Speise gegeben wird. Da wird nämlich den Tieren was anderes zur Speise gegeben als den Menschen. Und alle sind im Grunde vegetarisch sozusagen, also Tiere werden noch nicht verspeist. Da drinnen ist ja auch alles noch nichts Äußeres, kommt ja dazu, aber das werden wir dann sehen. Also die Menschen bekommen eben die Früchte mit den Samen zu essen und die Tiere die grünen Kräuter, also dort, wo eigentlich nicht die Samen drinnen sind. Wenn wir uns dann vielleicht einmal überlegen müssen, warum und wieso und was das bedeutet. Also dritter Schöpfungstag, Bildung der Gruppenseelen der Pflanzen. Vierter Schöpfungstag werden die kleinen und die großen Lichter gebildet. Orot. Or ist Licht, Orot sind die Lichter oder Zeichen auch am Himmel. Das ist jetzt eine weitere Verdichtung der Seelenwelt, die Grundlage bildet, der Astralleiber, kann man sagen, also das heißt der Seelen, der relativ abgeschlossenen Seelengebilde, die den einzelnen Himmelskörpern später auch zugrunde liegen. Das heißt vorher die Planetensphäre, etwa die Marssphäre, die Jupitersphäre, aber ich habe noch keinen Planeten Jupiter in dem Sinn. So, es ist dieser ganze Raum, der eingenommen wird von der Bahn, auf der sich heute der Jupiter bewegt, oder zumindest das seelische Vorbild dessen, was äußerlich so erscheint. Aber jetzt am vierten Schöpfungstag entstehen die Astralleiber, könnte man sagen, der einzelnen Planetengebilde. Also das heißt, das ist etwas noch viel stärker Verdichtetes, etwas, kann man natürlich von der anderen Seite sagen, etwas, was noch sehr viel stärker jetzt dem Egoismus verfallen ist. Das heißt, sich als Eigenheit nämlich abgliedert vom Ganzen. Das ist jetzt nichts Böses oder nichts Schlechtes in dem Sinn, weil wenn das überhaupt nicht passieren würde, dann hätten wir immer eine einheitliche Seelenwelt und das wär's. Also es würde sich keine Schöpfung nicht einmal im Seelischen bilden, sondern wir hätten ein helles Leuchten drinnen von mir aus, das heißt das Geisteslicht strahlt wunderbar durch und Ende. Das war's. Also eine Schöpfung würde dann nicht entstehen und eine weitere Entwicklung würde auch nicht stattfinden, weil das Geistige, das aus dieser geistigen Quelle heraus fließt, entwickelt sich eben immer nur durch das weiter, was es an Schöpfung hervorbringt. Also das heißt, das ist sozusagen der Entwicklungsmotor des Geistigen, dass es etwas aus sich heraussetzt als äußere Schöpfung in irgendeiner Form und daran arbeitet und das gestaltet und immer reicher gestaltet, dadurch bekommt also auch die geistige Quelle eine Rückwirkung sozusagen. Sie wird immer schöpfungsmächtiger, dadurch könnte man sagen. So wie sie ein Künstler entwickelt, wenn er je mehr Werke er macht und je mehr er gestaltet, je mehr Bilder er probiert und je mehr Statuen er behauen hat, umso fähiger wird er in der Regel, sollte zumindest so sein. Also das heißt, durch die Erfahrung, die man damit macht, entwickelt man sich weiter. Und so ist es im Grunde, also im großen Geistigen auch. Und dazu ist notwendig, dass eben einzelne Gebilde sich herausformen, aber damit eben auf der anderen Seite eine gewisse Grundlage des Egoismus auch gegeben. Also das heißt, des sich Absonderns, des sich Trennens von dem anderen. Weil Egoismus heißt nichts anderes, als dass sich ein bestimmter seelischer Bereich abgliedert und bis zu einem gewissen Grad in sich selbst verschließt und sagt, ich genüge mir selbst und ich will keine anderen Einflüsse in mich hineinwirken lassen oder nicht zu viel davon zumindest. Das muss so sein, also das müssen auch wir, wenn wir uns auf Erden verkörpern wollen, brauchen wir einen Astralleib, der sich dagegen wehrt, dass von außen zu viele Einflüsse hineinkommen. Manchmal lassen wir dann doch welche hinein und das sind dann gerade die Falschen, aber das sind halt dann meistens die Widersachermächte oder so, die haben da auch weniger Scheu, sind weniger zurückhaltend, da hineinzuwirken, während gerade die regelrecht fortgeschrittenen geistigen Wesen immer zurückhaltender werden. In der alten Zeit haben sie, als das menschliche Ich noch sehr klein und sehr schwach war, haben sie uns sehr stark einfach dadurch geführt, dass sie Formen in unseren Astralleib eingegriffen haben und den erzogen, gebildet, durchstrukturiert haben und dadurch gleichzeitig den Einfluss der Widersacher zumindest zurückgedrängt haben. Jetzt sind wir schon längst in einer Phase drinnen, wo sich die guten geistigen Kräfte sehr weitgehend aus unserem Astralleib zurückgezogen haben. Und nur die Widersacher sind die, die sich von selber freiwillig nicht daran halten. Die müssen wir dann rausschmeißen. Die gehen von selber nicht. Die sagen, juhu, die da oben sind weg. Jetzt können wir uns austoben, wenn man das also in dieses Bild fassen will. Also daher werden diese Probleme auch Widersacherkräfte, die im Astralleib zunächst einmal wirken. Also das heißt primär einmal die luziferischen Kräfte, weil die arimanischen wirken dann noch stärker in den Ätherleib hinein. Das ist, also das heißt in die Lebenskräfte hinein. Also im Astralleib selber sind es primär einmal die luziferischen Wesenheiten. Und man darf nicht glauben, dass die heute keine Rolle mehr spielen. Sie sind sehr stark da. Man sagt immer, ja, in der alten Zeit, also in den alten orientalischen Kulturen, da war jetzt der Luzifer sehr stark und heute ist der Ahriman sehr stark. Stimmt schon, der Ahriman ist sehr stark geworden, indem er von außen hereinwirkt in den Ätherleib, aber es ist der Luzifer gewaltig stark auch im Astralleib da und viel ungezügelter in Wahrheit als in der alten Zeit, weil in der alten Zeit eben das viel stärker unter der Erziehung der höheren geistigen Mächte stand. Und das fällt heute weg. Das fällt heute weitgehend weg. Also wir sind jetzt in der Zeit drinnen, wo wir diese Selbsterziehung in die Hand nehmen müssen, absolut. Und anders kommt es nicht. Und diesen Übergang dazu zu finden, ist eigentlich höchst schwierig. Also wenn du bis ins 20. Jahrhundert hinein, also noch sehr stark dieses, wie soll ich sagen, Moralprinzip von außen gewirkt hat, also diese moralische Erziehung von außen sozusagen, du sollst das und das nicht und tu das nicht und mach das nicht und im Grunde funktioniert das heute alles nicht mehr. Das ist alles Makulatur und es geht nicht. Es geht heute nur, wenn das Ich irgendwann erkennt, ich muss das selber in die Hand nehmen. Und man kann eigentlich nichts anderes tun, als Hilfe geben, dass das Ich das findet. Also das heißt, der ganze Zwang oder das funktioniert nicht mehr. Der gesellschaftliche Zwang und so weiter, das funktioniert alles eigentlich nicht mehr oder wenn, gerade in die falsche Richtung. Weil es dann also dann meistens noch mehr in die Vergangenheit zurückdrängt, in alte Kräfte, die einfach nicht mehr tragfähig sind. Also wir sind in einer schwierigen Situation, also ein zu großer Konservativismus nutzt uns nichts mehr und aber nur es frei laufen zu lassen, bringt halt auch große Probleme. Aber Es muss in der Freiheit des Einzelnen ich sein, das irgendwann zu kapieren, ich muss das selber in die Hand nehmen. Und das kann man eigentlich nur, indem man es durch das Vorbild vorlebt, versucht es vorzuleben. Nichts anderes kann man tun. Man kann nicht sagen, du, das darfst nicht tun und das ist schlecht und so. Ich kann nur sagen, ich tue es nicht. Und ich sag's nicht nur, sondern ich halte mich auch wirklich dran. Ohne, dass ich jetzt mal irgendwelche Federn auf den Hut stecken muss, wie gut ich bin. So, ich tue es einfach, weil ich es, das eine tun will und das andere nicht tun will. Ganz aus der Freiheit heraus. Das kann man vorleben. Und im Grunde ist das auch schon wichtig für die Erziehung der Jugendlichen, der Kinder, der Jugendlichen und so. Sonst hat man kaum mehr was dran. Also, selbst bei den ganz Kleinen fängt man schon mit den Verbotenheiten gar nicht mehr wirklich früher an. Nicht schreien und blären und sind nicht mehr zu bändigen. Das, also es ist viel schwieriger geworden heute. Viel schwieriger geworden. In dem machen wir eigentlich auch etwas durch, was wir jetzt im weitesten Prinzip eben dieses christliche Prinzip nennen können, nämlich in dem Sinn, wohin hat sich der Christus begeben, indem er da am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, in die absolute Ohnmacht hinein. Absolut in die Hand der Menschen sich begeben. Ich meine, man hat gesehen, wie sie dann umgegangen sind mit ihm, aber das heißt, er hat auf jegliche göttliche Macht sozusagen verzichtet. Es ist nicht mehr die geringste Macht, die ausgeübt wird. Also eigentlich das absolute Gegenbild zu dem, wo man früher immer gesagt hat, ja, die Allmacht Gottes und was, also, nein, das genaue Gegenteil. Also im Christus ist die Ohnmacht Gottes da, aber die freiwillig angetretene Ohnmacht Gottes sozusagen. Und das heißt, in Wahrheit, von jetzt an und immer mehr in die Zukunft hinein wird man in der Welt durch irgendeinen Machtanspruch in Wahrheit nichts mehr erreichen können, was dauerhaft funktioniert. Ich meine, es wirkt noch sehr viel nach und es gibt so viele alte Machtstrukturen, die sie natürlich halten wollen und die nicht nachgeben, aber die werden alle zerbröseln irgendwann einmal. Werden alle zwangsläufig einmal zerbröseln. Übrig bleiben wird das, was sich in die absolute Ohnmacht in Wahrheit begeben hat, in dieser absoluten Ohnmacht, aber eben gerade die Macht über sich selbst entwickelt. Über nichts anderes, nur das eigene Ich, das sich in der Hand hat. Und aus dem wird dann Positives fließen können. Also auch wenn wir betonen müssen, dass natürlich die Entwicklung in die Zukunft eine riskierte ist. Also es ist jetzt ab diesem Moment, ab unserer Zeit, ist es bis zu einem gewissen Grad offen, ob die Sache gut gehen wird oder nicht. Aber trotzdem müssen wir jetzt nicht den Kopf hängen lassen, so schlecht schaut es wieder nicht aus, wie es manchmal scheinen mag. Also es sind sehr viele Widerstandskräfte da, sehr viele Widersacherkräfte eben auch da, die sich veraltete Strukturen bedienen und da hineinspucken. Und man hat das Gefühl, die dominieren eigentlich alles, aber das, was jetzt so dick an der Oberfläche dasteht, wird sehr, sehr vieles davon einfach von selbst zerfallen, an seiner eigenen Schwäche in Wahrheit zerfallen. Weil diese Macht einfach nicht haltbar ist. Es funktioniert, wird nicht funktionieren. Und das heißt, es wird immer mehr auch eine Zeit kommen, wo man gegen diese Strukturen gar nicht in dem Sinn kämpfen muss, sondern wo man nur das andere langsam aus dem Ich heraus entwickeln muss. Und mit einer gewissen Geduld, vielleicht über ein paar Inkarnationen sogar, es erfordert dann schon einige Geduld, wartet, bis das andere zerbrochen ist. Und dann wird es darauf ankommen, ist genügend Neues entwickelt worden, im Untergrund sozusagen, oder nicht. Das wird dann das Entscheidende sein. Das wird darüber entscheiden, ob die ganze Sache funktioniert oder nicht. Die alten Strukturen werden mit Sicherheit zerfallen, von selbst. Also die braucht man sich nur mehr sehr bedingt kümmern. Da kann man einfach warten, wie heißt der alte chinesische Spruch, warte, bis die Leiche deines Feindes am Fluss vorbeitreibt. Also so in der Art wird das laufen. Und eben aus dieser Ich-Kraft heraus wird es uns gelingen, immer mehr eben diese an sich zum starken Egoismus neigenden Astralleiber, in denen wir uns verkörpern müssen, wirklich absolut in den Griff zu bekommen. Und sie zum Ausdruck eben unseres individuellen Ich zu machen und nicht zum Ausdruck dessen, was die Widersacher, namentlich die Luziferischen, wollen. Dann wird sich vereinen können, also das an sich ja positive Element, dass sich stark strukturierte astralische Gebilde herausformen und dass es davon 100.000 verschiedene Nuancen gibt, das ist gut, aber sie werden dann trotzdem nicht gegeneinander stehen. Das muss also dann durch die Herrschaft des Ich entstehen. Aber die Grundlage dafür sozusagen wird geliefert am vierten Schöpfungstag, wo eben die kleinen und die großen Lichter gebildet werden, also die Grundlage eigentlich für diese abgesonderten astralischen Gebilde. Erst indem diese einzelnen Astralleiber, wenn man so will, jetzt diese kosmisch-planetarischen Astralleiber gebildet sind, ist die Grundlage dafür da, dass die ersten Tiere entstehen können. Und das passiert jetzt am nächsten Schöpfungstag, am fünften Schöpfungstag, kommen dann die ersten Tiere hervor, mit dem haben wir uns ja im letzten Semester beschäftigt, also wo Nefesh Chaya entsteht, das ist also das beseelte Leben. Chaya heißt Leben, heißt aber auch Getier, heißt auch Tier, ist also etwas anderes als das reine Pflanzenleben, ist also ein Leben, das eben das Seelische jedenfalls in sich aufnehmen kann. Das Wort Chaya ist sehr interessant. Es hat was mit dem strömenden Atem zu tun, das deutet eigentlich interessanterweise immer auf was Seelisches bereits hin. Hier, das J ist drinnen, das J ist ein Zeichen für das Ich oder fürs Geistige überhaupt. Ist also der Buchstabe, der fürs Geistige schlechthin steht. Chaya, A, im A ist das Aufnehmen, das Öffnen. Also heißt eigentlich sowas wie strömender Atem, in dem das Geistige einschlägt. Und auf der anderen Seite, das ist jetzt auch wieder interessant, in der jüdischen Geheimlehre, in der Kabbala, steht Chaya, aber jetzt für was? Es steht nämlich nicht für etwas, was interessanterweise nämlich nicht für etwas, was unmittelbar mit dem Seelischen oder Astralischen zu tun hat, sondern es steht für den Lebensgeist. Lebensgeist ist eigentlich die sozusagen vergeistigte Form des Ätherleibes, also der Lebenskräfte. Oder sagen wir es besser so, die geistige Quelle, aus der dann zum Beispiel Ätherleiber geschaffen werden, aus dem Nichts heraus. Also das ist auch eine Sache, der wir noch auf die Schliche kommen müssen. Wieso ist das aber andererseits gerade ein Wort auch, das für die Tiere gebraucht wird? Warum nicht für die Pflanzen? Weil bei den Pflanzen ist von Chaya noch nicht die Rede. Chaya ist also ein ganz eindeutiger Begriff eben für das tierische Leben. Ja, es heißt sogar Tier, wörtlich. Also ist ein hebräisches Wort für Tier. Ich lasse das einmal so im Astralraum stehen noch. Es gibt so viele Fragen, nämlich die offen sind oder die, auf die man stoßt in dem Ganzen, die sehr, sehr spannend sind. Es hat schon seinen Grund, warum das so ist. Und hier jetzt, also am fünften Schöpfungstag, entsteht also beseeltes Leben, aber so, dass es zunächst die Gruppenseelen jener Tiere sind, die in den Lüften und im Wasser leben. Also das heißt Vögel im weitesten Sinn als das erste überhaupt und dann Fische, Wasserbewohner, aber alles natürlich eben als Gruppenseele, als Urbild, nicht noch die äußeren Tiere und das Ganze wirklich als Urbild im Seelischen. Daher ist auch durchaus die Reihenfolge wieder eine andere, als sie dann vielleicht äußerlich, wenn man es vom sinnlich-physischen betrachtet, in Erscheinung tritt, weil da sind zum Beispiel durchaus die Vögel nicht das Erste, was hervortritt. Also die Vögel so richtig treten in Wahrheit relativ spät in der Erdentwicklung äußerlich, sinnlich äußerlich hervor, aber im Seelischen, als Gruppenseele sind sie die Erstlinge und alle anderen Tiere sind in gewisser Weise sowas wie eine einseitige Verdichtung oder Verfestigung des Vogelprinzips. Also eben auch der Fisch ist sozusagen im Grunde ein ins Wasser geratener Vogel, der halt jetzt nicht mehr in der Luft fliegt, sondern eben im Wasser versucht zu fliegen oder sich fortzubewegen. Also vom Urbild her. Aber noch nicht entstehen jetzt jene Gruppenseelen, die mit dem festen Erdelement fertig werden können. Festes Erdelement heißt in dem Fall natürlich wieder nicht das Äußerliche, was man sozusagen angreifen kann, sondern es heißt das, was im Seelischen ganz verfestigt ist. Das heißt, Erdelement heißt im Seelischen immer das, was den größten Egoismus in sich hat. Das sich abschließt in sich selbst und sich möglichst nicht ändern will. Was auch herankommt, ich ändere mich nicht. Das heißt es im Seelischen. Und unsere festen, unveränderlichen Gegenstände sind nur als Abbild dieser seelischen Qualität in gewisser Weise. Also das heißt, starker Egoismus und starkes seelisches Erstarren ist die Grundlage des festen Elements. Und das hat sich aber auch schon begonnen zu bilden am dritten Schöpfungstag, wo das Trockene hervortritt. Also am dritten Tag ist ja, wo die Bäume bereits und die Pflanzen und das entstehen, da bildet sich bereits das Trockene, da bildet sich bereits also der feste Erdboden im Seelischen zumindest. Also das heißt, es bildet sich bereits so eine Basis, eine Grundlage eigentlich für die ganze weitere Entwicklung, die etwas von seelischer Härte, von seelischer Kälte, von seelischer Unbeweglichkeit in gewisser Weise hat. Das ist also so ein Bodensatz, der da ist, auf dem sich die ganze weitere Entwicklung abspielt. Also das fängt schon ganz stark am dritten Schöpfungstag an. Ohne dem würde aber die ganze weitere Entwicklung nicht da sein. Also das ist, und zwar wodurch entsteht das? Es entsteht dadurch, dass eben unsere Erde der geistfernste Ort in gewisser Weise ist. Dadurch fällt hier ein Seelisches heraus, das eigentlich nicht mehr offen ist, dafür irgendwelche geistigen Impulse aufzunehmen. Weil das sich Seelisches in Bewegung befindet, sich verändert, weiterentwickelt, hängt damit zusammen, dass eigentlich immer wieder geistige Impulse hineinkommen. Die bringen es in Bewegung in Wahrheit. Und wenn es dafür nicht mehr offen ist, beziehungsweise eben zu weit entfernt ist von der geistigen Quelle, entfernt, halt nicht räumlich, aber im übertragenen Sinn halt entfernt ist von der geistigen Quelle, dann verhärtet es sich. Und das bildet aber die Grundlage, die notwendige Grundlage für die weitere Entwicklung. Also das gab es schon am dritten Schöpfungstag. Jetzt aber erst am sechsten Schöpfungstag, in den wir jetzt hineingehen, jetzt erst entstehen die ersten Tiere, die dieses Element in sich aufnehmen, die auch jetzt erst dadurch diesen verhärteten seelischen Boden betreten können. Die Vögel eben vorher haben das nicht getan und die Meerestiere auch nicht. Auch nicht die großen Ungeheuer da, der Hataninim, Taninim eigentlich, ohne Artikel. Also irgendwo am 5. Schöpfungstag, wenn wir die schnell suchen. 5. Tag. Ja, genau. So ziemlich in der, wenn ihr habt, 5. Tag, ziemlich in der Mitte ist dann die Zeile, Vers 21, wo 21 links daneben steht, da beginnt die Zeit an, Vaivra Elohim et Hataninim Hagedolim et Kol Nefesh Achaia und so weiter. Also es schufen die Elohim die Ungeheuer, die Großen. Hataninim Hagedolim. Hagedolim sind dann die heute Großen. Vers 21, seht ihr das? Also auch die sind zwar schon mit sehr, 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 sehr düsteren Astralkräften eigentlich begabte Wesen, Wesen der Tiefe, wenn man so will, der Meerestiefe. Das heißt also sehr dichter seelischer Strömungen, die bereits also sehr lichtabgewandt sind, das heißt dem Geisteslicht, der geistigen Quelle schon sehr abgewandt sind, aber eben noch immer nichts vom festen Erdelement in sich aufgenommen haben. Also das heißt, da ist nur ein Riesensprung weiter jetzt in der seelischen Verhärtung notwendig, dass am 6. Schöpfungstag eben Gewürm und Vieh und so weiter entstehen kann, wie es halt dann in der Übersetzung heißt. Alles natürlich wieder als Urbild, als Gruppenseele. Vayomer Elohim totze haaretz nefesh chaya leminehu behema varemes vechayeto eretz lemina vaihichen. Also sprachen die Elohim, dass die Erde also soll hervorbringen, beseeltes Getier nach seiner Art. Das ist nur sehr allgemein gesprochen, Vieh, Behema, mit dem ist also gemeint, das Urbild der Ackertiere, wie auch immer, ist auf jeden Fall Tiere, die auf dem festen Boden herumlaufen, und dann sogar Varemes, das Gewürm, das ist das astralische Remes, rrr, da ist das R drinnen, das sind sehr starke astralische Kräfte, die sich aber jetzt ganz in der festen Erde bewegen, oder in der von mir aus durchfeuchteten Erde, wie so ein Regenwurm, aber jedenfalls im Erdelement noch erwägen, irgendwie sehr mühsam sich dort erwägen. Und also das sind schon sehr, sehr stark verdichtete astralische Kräfte. Ich meine, es ist eine ungeheuer interessante Astralität, die etwas solche Regenwürmer oder überhaupt solche Würmer haben. Das, also in dieses Erleben sozusagen, sich einmal versuchen hineinzuversetzen, was so ein Regenwurm erlebt. Das ist was sehr, sehr Einseitiges in einer Weise, aber auch etwas sehr, sehr Weites. Also er verbindet sich eben ganz mit diesem durchfeuchteten Erdelement, schmeckt sozusagen, kostet diese Erde in allen ihren Variationen, und indem er sich aber so mit diesem Kräften des festen Erdelements durchsetzt, das eigentlich durch sich durchströmen lässt. Also ein Wurm frisst sich ja da eigentlich durch und frisst sozusagen die Erde, nimmt das also von außen und von innen auf. Also ein ganz interessantes Tier, so ein Regenwurm. Und das Interessante ist nämlich, dass einerseits dieses feste Erdelement sich astralisch ganz verdichtet, in sich verschließt. Aber wenn man es, wenn man es bezwingt, entsteht ein ganz eigenartiges Bewusstsein. Es entsteht nämlich ein Bewusstsein, das so ein bisschen, es entsteht ein Bewusstsein, das auch die Mineralien haben. Das ist sehr dumpf. Es ist ein ganz dumpfes Bewusstsein. Das heißt also, für alles, was, vom Wachbewusstsein können wir gar nicht reden, aber für alles, was halbwegs wach ist, ist das Bewusstsein sehr eng. Aber gerade dieses dumpfe mineralische Bewusstsein, das am Untergrund liegt, das hat in Wahrheit eine ungeheure Weite. Das geht nämlich bis an die Grenzen des Kosmos, bis dorthin, wo die Feste ist. Die heißt nämlich nicht umsonst Feste. Die hat etwas zu tun mit, gerade mit diesem festen Erdelement. Das ist nämlich die Grenze, wo es wirklich absolut ins Geistige übergeht. Und gerade die Mineralien haben ihr Bewusstsein ausgedehnt bis dorthin. Also sozusagen jeder Kieselstein hat das, jedes Mineral, jeder Kristall hat ein Bewusstsein, das dorthin erreicht. Nur ist dieses Bewusstsein so dumpf, so dunkel, dass wir es normal gar nicht als Bewusstsein bezeichnen würden. Weil es ist noch dunkler und noch tiefer als unser Tiefschlafbewusstsein. Und da ist schon finster für uns. Also dann nennt Steiner oft auch Todesbewusstsein oder so, weil es eben ein Bewusstsein ist, das auch der tote Stoff im Grunde hat. Aber darin ist ein sehr unterschwelliges, sehr dumpfes Mitempfinden des ganzen Kosmos. Und etwas davon lebt in diesem Regenwurm sozusagen zum Beispiel drinnen. Das heißt, er hat in einer gewissen Weise nicht nur die Verbindung mit der näheren Umgebung, die hat er sowieso, darum ist er auch sehr gut fürs Wetter und diese Dinge empfindlich und spürt es sehr gut, aber es geht noch viel, viel weiter hinaus. Eigentlich bis an die Grenzen des Kosmos, also bis dorthin eigentlich, wo auch wir, wenn wir in den Himmel hinausschauen, irgendwo sind, da ist eine Grenze irgendwo draußen. In der Unendlichkeit oder wo auch immer, aber wie es für uns ist, aber wo es halt aus ist. Also bis in die weitesten Fernen des Kosmos erreicht das eigentlich. Es ist ganz interessant. Ist ja interessant, dass auch die Physik auf solche Dinge langsam draufkommt. Also dass gerade die totesten, die kleinsten Dinge, also weiß nicht, die Elementarteilchen oder sonst was, dass die bis zu einem gewissen Grad eben eine Verbindung mit dem Ganzen des Kosmos haben. Das ist halt dort sehr abstrakt geschildert und Dinge, aber in Wahrheit steckt dahinter dieses mineralische Bewusstsein, also dieses Bewusstsein des Toten, das aber bis an die Grenzen, bis an die Feste eben erreicht, dort wo der Kosmos übergeht ins Geistige. Ins absolut Geistige. Also solche Wesen entstehen jetzt, also die ein sehr, sehr dumpfes Bewusstsein, aber in einer gewissen Weise ein sehr, sehr weites Bewusstsein noch haben. Also Varemes, die Remes, das Gewürm, das sind die da besonders hervorstechend sind am sechsten Schöpfungstag. Also mit allen diesen Dingen werden wir uns dann sehr intensiv beschäftigen, vor allem weil dieses dumpfe mineralische Bewusstsein auch für den Menschen eine sehr starke Bedeutung hat, insofern der Mensch also dieses mineralische Element sehr stark in seine irdische Wesenheit aufgenommen hat. Und das in starkem Zusammenhang steht jetzt wieder umgekehrt mit der geistigen Kraft des Menschen, die ja eben von jenseits der Feste stammt in Wahrheit. Die Ich-Kraft ist etwas, was aus dem Geistigen kommt, das ist jenseits dieser Feste. Und diese Ich-Kraft des Menschen korrespondiert jetzt wieder ganz besonders stark mit dem mineralischen Element in uns. Also etwa mit dem Knochensystem und diesen Dingen. Also einerseits ist es etwas, was zwar wenn man es jetzt vom seelischen Standpunkt betrachtet, etwas, was also da ganz als etwas Unerwegsames herausfällt und erstarrt, also seelisch ist es eigentlich zunächst was ganz was Armes und in sich Verschlossenes, das nicht bereit ist, irgendwas aufzunehmen, also wenn wir unser Seelenleben in Bewegung bringen, dann tut sie in unseren Knochen einmal am wenigsten, da spielt sie nicht sehr viel ab, aber trotzdem hat es für unser Ich eine sehr starke Bedeutung eben. Also dieses Geistige, das Ich korrespondiert am stärksten geradezu, könnte man sagen, gerade mit diesem festen Erdelement in uns. Da ist immer eine sehr starke Beziehung da. Also gerade das Mineralische und das Ich. Das ist eigentlich sogar fast eine stärkere Beziehung als zwischen ich und dem Seelischen. Ich meine, das ist halt zwar das, was uns näher liegt und was wir unmittelbar erleben, also das Ich wird irgendwie tätig und dann tut sie in der Seele was, das erleben wir halt relativ bewusst mit, aber da erleben wir von unserem wirklichen Ich das Allerwenigste. Das ist ein sehr, sehr blasses Schattenbild davon und noch dazu mit allen möglichen Illusionen dann durch die Widersacher durchsetzt und dadurch verzerrt und verschoben. Verschoben und verschoben, beides. Aber unser wirkliches Ich wird sehr stark tätig, indem es formend, gestaltend eingreift, eben bis in das mineralische Element in uns. Und daher ist unser Knochensystem das, was ja eigentlich unsere Gestalt prägt und die ist ein Abbild unseres Ich. Das heißt, das Ich, das aus der vergangenen Inkarnation kommt in Wahrheit. Das, also namentlich im Kopfprinzip zum Beispiel, also dort, wo es am mineralischsten verhärtet ist, die Formung des Schädels ist ein Ergebnis der vergangenen Inkarnation, der vergangenen irdischen Inkarnation. Der Rest ist dann etwas, was erst in Bildung begriffen ist. Also da findet man es noch nicht so deutlich. Das wird erst dann übergehen wieder in die folgende Inkarnation, dann wird eigentlich alles das, was wir jetzt an Kräften durch unser Ich hineinschicken in unser Knochensystem, das wird sich so richtig als äußere Form erst ausprägen, dann eben in der folgenden Inkarnation, aber dann in seinem kleinen Abbild da oben. Also das heißt, da kommt es hinein, da meißeln wir, da sind wir die großen Bildhauer. Das ist das eigentliche Ich. Also man kann sozusagen angreifen, zumindest das Ich aus dem Schädel, ja, der Schädel, also namentlich eben dieses das Knochige, also gar nicht so das Gehirn, sondern vor allem die Schädelkapsel, der Gesichtsschädel, die Knochen, die dahinter sind, Kiefer und diese Dinge. Also das ist ja eigentlich eine Metamorphose der westlichen Gestalt des vorigen Lebens. Und welche Kräfte hineingeschickt wurden in diese Gestalt, hängt dann sehr stark davon ab, welche Taten das Ich im vergangenen Leben gesetzt hat. Äußere Taten, das war vor allem in der Vergangenheit bedeutsam, aber es müssen nicht nur äußere Taten sein. Alles, was aus dem Ich herauskommt, hat eine gewisse Wirkung ins Knochensystem hinein. Und der Christus zum Beispiel war der Erste, der das also ganz bewusst tun konnte. Also der ganz bewusst, das können wir eben nicht. Wir haben also nur so dumpfes Bewusstsein davon, dass wir das gar nicht mitkriegen. Woran man im Übrigen auch sehr deutlich sieht, den Unterschied zwischen Ich und Ich-Bewusstsein. Es kann ein Ich sehr stark wirksam sein und braucht deswegen noch lange kein besonderes Bewusstsein von sich selbst haben. Also wir sind da wirklich mit dem Ich-Bewusstsein noch immer sehr, 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 sehr am Anfang in Wahrheit. Und trotzdem ist unser Ich schon sehr kräftig tätig. Und es wird uns erst sehr wenig davon bewusst. Also eigentlich ist das ein Nachzügler, das Ich-Bewusstsein sozusagen, dass das so richtig mitzieht. Das gilt im Übrigen im Kleinen wie im Großen. Das gilt auch für die über uns stehenden geistigen Wesenheiten, weil zum Beispiel die Entwicklung dessen, was wir heute als Gegenstandsbewusstsein bezeichnen, also dass wir uns trennen können von der Welt und die uns betrachtet gegenüberstellen, das ist ja ein Bewusstsein, das überhaupt erst während unserer Erdentwicklung entstanden ist. Und zwar nicht nur für den Menschen, sondern überhaupt. Also kein geistiges Wesen vorher auch hatte diese Art des Bewusstseins, dieses sich vollständig trennen können von der Welt, sich vollständig herausziehen können. Also die Elohim sind die Ersten, die damit anfangen. Diese, was am ersten Schöpfungstag ist, die Trennung von Himmel und Erde, damit beginnt das eigentlich. Da ziehen sie sich heraus und stellen sich eine Welt, nämlich die Erde, Haaretz, gegenüber. Und diese Erde bearbeiten sie und sie sehen, was dabei herauskommt sozusagen. Und an den Spuren, die sie hinterlassen in dieser Welt, beginnen sie, sich selbst zu erkennen. Das ist das Interessante. Also dieses Gegenstandsbewusstsein bedeutet auch, das eigene Ich anschauen zu lernen an den Taten, die man vollbracht hat. Denn das schöpferische Werk sind eben Taten und die sind das genaue Abbild der eigenen Schöpferkräfte. Da sieht man noch, wie weit habe ich es schon gebracht oder nicht. Und im Prinzip können so von Anfang an halbwegs zufrieden sein und sind sie auch wie Elohim. Darum heißt es immer wieder Kitob. Und sie sagen, es war gut. Ja? Vayar Elohim Kitob und so weiter. Also das immer wieder kommt das. Also sie schauen sich das an und dann sehen sie, aha, ja, das ist aber wirklich Ausdruck des Geistigen, das in uns lebt. Aber jetzt sehen wir es das erste Mal uns gegenübergestellt. Also sie sehen sich selbst im Spiegel ihrer eigenen Schöpfung, könnte man sagen. Und das ist in der Form etwas völlig Neuartiges. Es haben zwar schon, natürlich, es gab vorher andere planetarische Entwicklungen, es gab schöpferische Wesenheiten vorher, aber die hatten während dieses Schöpfungsvorgangs nicht diese Art des Bewusstseins. Also sie waren dadurch viel, viel stärker verbunden, auch mit der Schöpfung, die sie hervorgebracht haben. Die Elohim sind die Ersten, die sich herauslösen. Und die Schöpfung als etwas Unabhängiges gegenüberstellen, das zwar ihre Spuren trägt, aber sie sind immer drinnen. Sondern sie schauen von außen herein. Hat aber dann natürlich auch die Folge, dass damit eine Welt gebildet wird, die offen ist für die Widersacherkräfte, die besonders stark offen ist für die. Weil sie von den eigentlichen Schöpfergöttern bis zu einem gewissen Grad verlassen ist. Also das heißt, es ist auch wieder kein Zufall, dass die jetzt so stark da hereinwirken können. Das ist Bestandteil des Ganzen. Das muss in Kauf genommen werden sozusagen. Also diese Art Bewusstsein hätte nicht anders entwickelt werden können. Und allerdings ein Unterschied zwischen dem menschlichen Bewusstsein, dem menschlichen Gegenstandsbewusstsein und dem Gegenstandsbewusstsein der Elohim ist, dass es bei den Elohim sich rein im Seelischen abspielt, in der Astralwelt abspielt. Und wir entwickeln dieses Gegenstandsbewusstsein zunächst einmal in der äußeren sinnlichen Welt. Die äußere sinnliche Welt, die nur ein, wie soll man sagen, in Wahrheit schattenhaftes Abbild dessen ist, was da in der Seelenwelt geschaffen ist. Weil in der Wahrheit ist es ja so, obwohl wir es zunächst total umgekehrt erleben. Also wir sagen, ja gut, also der Tisch, das ist eine Realität, das ist Wirklichkeit und was ich mir an Gedanken in mir darüber über den Tisch mache, das ist was relativ Flüchtiges. Jedenfalls der Gedanke, Tisch wird mir nicht auf den Kopf fallen, aber wenn man der auf den Kopf fällt, dann ist eher schlecht. Also wenn es den aus dem Fenster gerade rausheben irgendwo und die steht da unten und das reißt, ist vielleicht nicht so gut. Und der Gedanke des Tisches wird einem wahrscheinlich nicht so wehtun, wenn einem der auf den Kopf fällt. Aber das heißt, in unserem eigenen seelischen Erleben haben wir tatsächlich nur ein blasses Bild des äußeren Sinnlichen. Aber die eigentliche seelische Realität, die hinter dem Tisch steht, hinter der Schöpfung überhaupt der äußeren Welt, die ist viel, viel realer, viel wirklicher, viel wirksamer als dieser Tisch. Das heißt sozusagen im Seelischen, in der Seelenwelt kollidiert man mit diesen Kräften dort im Grunde viel massiver als mit dem hier. Und die Wirkungen sind viel, viel stärker. Da ist das sozusagen ein flüchtiger Schatten. Aber das heißt, es gibt einen gewissen Unterschied. Für die Elohim überhaupt ist es natürlich auch so, dass also das, was sie in ihrem Bewusstsein erleben, das heißt, was sie in der Astralwelt erleben, also das sind die seelischen Urbilder alles dessen, was es in der äußeren Schöpfung gibt, der Mineralien, der Pflanzen, der Tiere und so weiter. Und die, die Elohim erleben es auch bis zu einem gewissen Grad, aber als etwas Bildhaftes, als etwas, was eine schwächere Realität hat als ihr eigenes Ich oder ihr eigener Wesenskern. Also die höchste Realität hat die schöpferische Quelle. Die schafft sich jetzt ein Abbild ihrer Tätigkeit im Seelischen, in der Astralwelt. Dieses Bild hat weniger Realität als die Quelle selbst. Dieses seelische Bild, diese Imagination, könnte man es nennen, die die Elohim schaffen, ist aber wiederum wesentlich realer als das, was wir hier als sinnlich äußeres Abbild wieder dieses seelischen Urbilds haben. Und was wir Menschen jetzt in der Seele erleben, wenn wir den Tisch anschauen, das ist noch eine Stufe irrealer. Also unser seelisches Abbild, das ist dann eigentlich ganz vom Realitätsgehalt im Grunde auf Null gesunken. Also das heißt, unser seelisches Bild des Tisches hat an sich keine wirkliche Realität. Das ist wirklich bloßes Bild. Das heißt, dass an sich dieses Bild in unserer Seele des Tisches bewirkt gar nichts. Weil wenn ich sage, ich werfe dir mein Seelenbild des Tisches an den Kopf, dann wird sie gar nichts tun. Das heißt nicht, dass nicht in unserem Seelenleben genug Realitäten sind, aber die liegen gerade dort, wo es uns nicht bewusst wird. Das ist das Interessante. Die eigentliche Realität unseres Seelischen liegt nämlich im Unterbewusstsein drinnen. Also je mehr es an der Oberfläche ist, also das heißt, je mehr wir es wirklich im wachen Zustand mitbekommen, umso irrealer wird es. Und Realitätsgrad letztlich wirklich Null. Also da sind wir dann wirklich ganz bei Null. Das ist aber die Voraussetzung eben dafür, dass wir gerade hier im Seelischen völlig frei sind. Mit diesen Bildern, die keine Realität in Wahrheit mehr haben, mit denen können wir wirklich ganz frei spielen. Da können wir unsere Freiheit entwickeln. Also man sieht diese Stufenfolge, die entsteht. Und daher aber zum Beispiel haben die Elohim, wenn sie ihr Bewusstsein, ihr Gegenstandsbewusstsein entwickeln, haben sie vor sich eine seelische, astralische Realität, die sogar stärker als die äußere sinnliche ist, und die hat aber eine Rückwirkung auf sie. Das heißt, sie können mit dieser seelischen Realität, die sie eigentlich selber hervorgebracht haben, aber nicht in völliger Freiheit umgehen. Mit der kann man immer ganz frei gestalten, weil die hat ein Realitätsgehalt. Wir Menschen können mit unseren seelischen Bildern frei gestalten, weil die eigentlich keine Realität mehr haben. Da ist ein Realitätsgrad auf Null gesunken. Und dadurch aber gerade sind wir frei drinnen. Also nur zunächst kann man damit nichts anfangen, weil die tun von sich aus halt gar nichts. Aber eben gerade dadurch sind wir frei auf der anderen Seite. Also das heißt, die Schwierigkeit ist jetzt können wir zwar da frei spielen, aber wie bringen wir das zur Wirksamkeit wieder irgendwie, weil es von sich aus keine Realität hat. Also das ist wieder so eine spannende Frage, wie geht das jetzt weiter? Aber mit der Menschheitsentwicklung sind wir jetzt wirklich auf einem Punkt angekommen, den auch vorher keine andere Wesenheit erreicht hat, wo seelische Bilder entstehen, die keine Realität mehr haben, die überhaupt keine Realität mehr haben. Das hat es vorher auch nicht gegeben. Also vorher gewisse Realität hat es immer gehabt und damit auch immer eine gewisse, sagen wir mal, fesselnde, zwingende Rückwirkung auf den, der sie hervorgebracht hat. Das hört jetzt auf. Und die Frage ist, wie kann man dann trotzdem noch eine Wirklichkeit erzeugen, aber jedenfalls ist auch da, zeigt sich dieses Prinzip der Ohnmacht. Also indem wir hier irreale Bilder haben, damit können wir gestalten, wie wir wollen, ist alles schön, aber an sich selbst haben sie keine Macht, sie wirken nicht. Sie wirken von sich aus einmal nicht, als Basis der Freiheit. Naja, jedenfalls nicht so einfach. ist das sehr interessant. Ich möchte es heute gar nicht bis ins letzte Detail beantworten, weil das eine sehr schwierige Frage ist. Die Gedankenbilder, die wir zunächst haben, also namentlich alles, was wir an sinnlichen Gedanken entwickeln und so, hat genau diesen irrealen Charakter. Die wirken als solche einmal nicht. Jetzt ist die Frage, ob man eben zum Beispiel gerade die Gedanken oder das Denken bewusst oder manchmal auch unbewusst so weiterentwickeln kann, dass sie positive, negative Wirkungen haben. Also eben so ganz der Gedanken sind zollfrei, wenn man so schön sagt, also das heißt, denken kannst, was du willst, das tut nicht. Stimmt nur sehr eingeschränkt, das stimmt für einen bestimmten Teil, nämlich für die Gedanken, die sich ganz auf die sinnliche Außenwelt beziehen. Die haben als solche keine selbstständige Wirkung, sagen wir es einmal so. Mhm. Trotzdem entstehen dann durch andere Arten von Gedanken sehr wohl sehr starke Wirkungen. Aber das ist ein sehr, sehr weites Feld, mit dem wir uns sicher noch beschäftigen werden, weil das mit zu dem gehört, also was jetzt gerade der Mensch an Fähigkeiten entwickeln kann und entwickeln soll, auch bis zu einem gewissen Grad und für das er dann auch Verantwortung hat. Also nämlich in dem Moment, wo wir uns mit dem Denken wirklich ins Geistige hineinzubewegen beginnen, dann positiv oder negativ, dann beginnt eine sehr starke Wirksamkeit, nämlich gerade vom Gedankenelement auch auszugehen. Aber bis dahin ist ein Weg, der mal zu einem Nullpunkt führt. Auch etwa, wenn man sich anschaut, das Denken der alten Zeit, sofern man überhaupt schon von einem Denken dann sprechen kann, weil Denken im engeren Sinn als bewusstes Denken in Begriffen beginnt in der griechisch-lateinischen Zeit im Grunde. Das heißt nicht, dass nicht vorher auch Intelligenz im Tun der Menschen war, aber sie haben es nicht in Begriffen erlebt. Also sie hatten halt ein bildhaft, wir sagen dann auch bildhaftes Denken, weil waren es Imaginationen halt dann, die sie noch als Reste hatten. Also das ist aber noch nicht unser eigentliches Denken. Unser Begriffsdenken, das sich auf die äußerliche Welt bezieht, das hat eben diese Nullrealität. Und von da geht aber dann wieder Aufstieg in eine neue Realität hinein. Aber zuerst muss es durch den Nullpunkt durch als Voraussetzung, gerade eben auch dann im Denken diese Freiheit entwickeln zu können. Denn da fängt es nämlich sogar an, also es ist oft so eine Willensfreiheit und Ding, aber das fängt eigentlich da im Denken an, das ist die Voraussetzung einmal dafür.
Und dass man bewusst den Nullpunkt wahrnimmt.
Ja, ganz null, genau, null ist. Genau, dass es Null ist, ja, das ist ganz wichtig, ja, das ist ganz wichtig. Weil das ist ja teilweise das manchmal, weiß ich nicht, tragische oder kuriose oder groteske, tragik, komische, manchmal in unserer Zeit, die Leute glauben halt so ganz stark eben so fest in der Realität drinnen zu stehen. Also namentlich dort, wo es so in abstrakten Gedanken spintisieren über die Welt. Und ich meine, wenn wir so namentlich das Denken des Materialismus hernehmen, wo man halt von diesen Atomen und so weiter spekuliert hat, die eigentlich ganz was anderes sind, als man gedacht hat, wie man mittlerweile weiß, aber wo die Leute es dann wirklich realer nehmen als den Tisch gegen den anderen. Also die Welt besteht aus Atomen, das ist die eigentliche Realität. Kein Mensch hat es noch gesehen, es gibt es in der Form nirgends, aber man hat es halt als Gedankengespinst in sich und zwar eben als ein solches Gedankengespinst, das völlige Null Realität hat. Aber wir sind frei, dieses Bild zu entwerfen und glauben dann noch, das ist die eigentliche Realität. Das ist das sehr Interessante. Also damit schwebt man aber dann völlig im Nichts irgendwo im Grunde. Also zumindest was das Bewusstsein betrifft. Aber das ist bis zu einem gewissen Grad die Voraussetzung, um diese Freiheit zu entwickeln. Ich meine, man wird dann auch immer mehr und kommt immer mehr darauf, dass man mit dieser Art Gedanken aber dann auch wirklich im Nichts schwebt irgendwo, dass man damit im Grunde nichts anfangen kann. Weil die wirklichen Probleme lassen sich dann damit überhaupt nicht lösen. Das ist nämlich das Interessante. Mit dieser Art des Denkens kann man wirkliche Probleme nicht lösen. Man scheitert damit. mein Gott, was gibt's für so gescheite Gedanken, wie man das soziale Leben und das Wirtschaftsleben und das Finanzsystem, wie man das alles ändern kann. Und in der Praxis kommt immer genau das Gegenteil raus. Und dann hat es doch wieder nicht funktioniert, dann lässt man sich wieder was Neues einfallen und in Wirklichkeit geht's völlig also an der Wirklichkeit vorbei und hat da keinen wirklichen Einfluss darauf, auf die Wirklichkeit, keinen gestaltenden. Das ist eben offensichtlich die Lektion, die wir jetzt gerade lernen müssen. Irgendwann werden wir dann darauf kommen, dass diese Art des Denkens, dass das an die Realität nicht heran kann. Und der Sinn, also warum wir das jetzt so stark betreiben und entwickeln, ist nicht, weil das jetzt so toll ist und wir jetzt plötzlich so gescheit und so mächtig und so gut geworden sind dadurch, sondern es liegt einzig, wir entwickeln es einzig deswegen, um irgendwann zu erkennen, so, da ist der Nullpunkt. Und damit aber beginnt die Freiheit. Und jetzt müssen wir aus der Freiheit heraus was anderes tun, wenn wir das endlich einmal kapiert haben. Darum werden wir in das hineingestürzt. Und wenn man die Weltentwicklung, auch die technische Entwicklung und das alles verfolgt, sieht man, dass in einer gewissen Weise alles immer mehr in eine Illusion hineingeführt wird. Die ganze moderne Elektronik oder was ist, die ganze Cyber-Geschichte und weiß Gott was, ist doch alles etwas, was uns immer mehr in eine Illusion hineinführt. Und wo Wirklichkeit und Realität und völlige Fantasterei ineinander verschwimmt, die Nachrichten, die im Fernsehen gesendet werden oder der nächste Film, der kommt, das verschwimmt im Grunde ineinander. Die Nachrichten alles sind genau dasselbe Märchen. Ja, es ist alles fantastisch und alles jedenfalls nicht wahr oder jedenfalls nicht. Alles. Es ist alles anders jedenfalls und das funktioniert nicht. Also es ist, wir sagen, wir leben in der Informationsgesellschaft, in Wahrheit ist es die totale Desinformation. Also wir glauben, jetzt wissen wir alles und wir werden dann irgendwann drauf kommen, auf den paradoxen Spruch, nicht wahr, dass wir endgültig dann einmal nichts von allem wissen oder alles von nichts oder wie auch immer, auf jeden Fall ist Null unterm Strich. Nicht wahr, es gibt dann einerseits die Spezialisten, die wissen alles über nichts, weil ihr Gebiet so eng und klein geworden ist. Und dann gibt es die Universalisten, die wissen nichts über alles. Gut, macht nichts. Dann werden wir sehr massiv erkennen, dass wir eine neue Stufe erringen müssen. Also unser Zeitalter führt uns gerade jetzt dorthin. Und vieles, was sich jetzt so dominant ausnimmt und gebärdet, ist in Wahrheit nichts. Luft. In Wahrheit. Und das heißt, es wird verschwinden. Es wird verschwinden. Darüber muss man sich die wenigsten Sorgen machen. Diese Dinge werden verschwinden. Sorgen muss man sich darüber machen, dass vielleicht, wenn das alles weg ist, nicht genug Kräfte sich im Untergrund aufgebaut haben, die dann etwas Neues, etwas in die Zukunft Führendes schaffen können. Das ist die eigentliche Gefahr. Also das versäumt zu haben. Weil dann stehen wir in der Leere sozusagen und wissen nichts damit anzufangen. Also das heißt, das Wichtige ist, viel wichtiger für die Zukunft ist, dieses Neue vorzubereiten, als das Alte zu bekämpfen. Manchmal ist das natürlich auch notwendig, das ist schon klar, aber im Großen und Ganzen wird das von selber zerfallen. Das ist nicht das Problem. Also auch wenn noch so die Widersacher da mitmischen und drinnen sitzen und drinnen stecken und uns viele Prügel in den Weg legen. Ich meine, die Gefahr wird nur sein, dass sie uns dadurch abhalten, davon das Neue zu entwickeln. Und dass die Leute eben gar nicht auf die Idee kommen, dass man was anderes entwickeln könnte. Das ist das Problem, das ist die Gefahr dabei. Aber als solches zerbröselt das alles. Es ist im Großen und Ganzen wie unser Finanzsystem, im Grunde eine große Illusion. Ich muss immer denken, wie aktuell eigentlich der Goethes Faust, der Zweierteil, da ist mit der Erfindung des Papiergelds da. Da wird im zweiten Teil das Papiergeld erfunden, halt als eine Illusion. Es ist halt irgendein Schein, der auf eine, ausgegeben wird auf irgendein Gold, das halt vielleicht wahrscheinlich im Boden irgendwo vergraben ist und bei Bedarf vielleicht gehoben werden könnte. Aber die Leute nehmen es halt hin und dann kommt das ganze Kaiserreich halt in größte Schwierigkeiten, weil es irgendwann halt sich als Illusion herausstellt. Na bitte, genau das haben wir doch heute. Also das ist... Und wenn man sich diese ganzen Börsenbewegungen das alles anschaut, alles auf Illusionen beruhen. Dann ist man, ja, es wird schrecklich schlecht und dieses dann sinkt so runter, müssen wir schnell alles verkaufen. Es ist vielleicht gar nichts dahinter. Es hat nur irgendwer gesagt, das könnte das schlecht werden, die Aktie, dann müssen wir es abstoßen und plötzlich automatisch zack, 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 wie Dominosteine fällt eins nach dem anderen. Ich meine, natürlich dann teilweise auch gelenkt in die eine oder andere Richtung, ist schon klar, aber. Aber alles in Illusionen, das Spiel mit Illusionen in Wahrheit.
Das Nerventheater.
Ja, absolut. Absolut, aber das wird zerfallen. Das wird von selbst zerfallen, das nicht aufzuhalten. Naja, in diesem Sinne, wenn wir das nächste Mal weiter tun, was Neues zu entwickeln, im kleinen Ansatz, heute versuchen wir es.
Das Neue, von Nullpunkt, das Neue zu schaffen, ist die Voraussetzung, dass man sich mit, sagen wir, mit unserem höheren Selbst, wenn wir jetzt nicht so frei kommunizieren können, uns stärker verbinden, ist es die Voraussetzung?
Ja, richtig. Richtig. Das ist es, weil unser Ich selber ist eigentlich das Tor dorthin, durch das zunächst einmal also die Kräfte des höheren Selbst hereinkommen sollen. Weil in Wahrheit ist es so, dass das Ich selber ist so an der Grenze. Es bildet genau die Grenze zwischen den eigentlich schöpferischen Kräften und dem bloß Geschaffenen, das von sich selbst aus gar nichts mehr tut. Und das Einzige, was das Ich im Grunde tun kann, ist dieses Tor zu dem, was darüber liegt, aufzumachen, zu weiten oder es eben zu versäumen, es aufzumachen. Das liegt im Ich drinnen. Und für die Zukunft wird das immer wichtiger werden, also dass da die Kräfte des höheren Selbst, also des Geistselbst, herunterkommen und dass das auch immer bewusster geschieht. Eben, weil dann sind es erst so wirklich die Kräfte des Geistes selbst, des höheren Selbst, wenn es wirklich bewusst herunterkommt. Dann sind es erst wirklich nämlich unsere eigenen Kräfte. Weil es hat auch in der Vergangenheit Geist selbst oder Geist selbstartiges natürlich durch die Menschen hereingewirkt, aber dann immer unter Lenkung und Leitung höherer geistiger Wesenheiten. Und jetzt müssen wir von unserem Ich aus die Führung übernehmen und zu sagen, komm herein, ich mach das Tor auf. Früher haben das die von oben höhere Mächte geöffnet. Oder? Naja, eigentlich eben nicht durchs Ich hereingeholt, sondern auf anderer Seite hereingeholt. Zwar dieselben Kräfte, aber auf dem Umweg am Ich vorbei, weil das Ich immer einfach noch nicht reif dazu war. Und das heißt, es waren dann Kräfte, die, weiß ich, durch den Astralleib, durch den Ätherleib, sogar durch den physischen Leib in einer gewissen Weise hereingekommen sind, als Naturbegabungen in dieser oder jenen Form. Und dieselben Kräfte müssen wir oder können wir heute eben durch unser Ich hereinholen. Und da haben wir es selber in der Hand, das jetzt ganz bewusst zu öffnen oder eben nicht zu öffnen, dieses Tor. Und geistige Entwicklung für die Zukunft heißt eben nichts anderes, als zu lernen, dieses Tor schrittweise immer weiter zu machen. Geistige Entwicklung in der alten Zeit hat bedeutet eben vor allem lernen, umgehen mit diesen Kräften, die über den physischen Leib, über den Ätherleib, über den Astralleib hereinwirken, durch höhere geistige Wesenheiten. Das heißt, es ist auch eine Änderung drinnen in dem Prinzip der geistigen Entwicklung. Also geradezu eine Umdrehung in gewisser Weise. Das heißt, dass man auch eben mit diesen alten Methoden heute im Grunde nichts mehr anfangen kann, sondern im Grunde die Entwicklung dann nur zurückhält und verzögert. Und es gibt ja halt so viele so esoterische Bewegungen, so bei den meisten Sachen kann man zum Glück sagen, sind sie eh nicht wirksam. nicht wirklich. Die Leute bilden sich zwar ein, aber vieles ist zum Glück nicht wirksam, weil es zu dilettantisch gemacht ist. Aber dort, wo wirklich also Kräfte im alten Sinn noch entwickelt werden, bedeutet es immer zurückhaltende Entwicklung. Also das heißt, da dient man den Widersachermächten in Wahrheit. Also heute kann es nur durchs Ich hereinkommen, und das heißt, es muss in einer Art hereinkommen, dass wirklich der Einzelne völlig frei dabei ist, das eben hereinzulassen oder nicht hereinzulassen. Und soll und darf niemand also dazu zwingen wollen, du musst jetzt dieses oder jenes, und damit die Entwicklung vorangeht. Nix. Es kann nur geben, ich will es oder ich will es nicht. Aber das muss jeder selber entscheiden. Und man kann nur Anregungen geben, Leute auf was aufmerksam machen, sagen, schau, da gibt es dieses oder jenes, schau dir das einmal an, vielleicht ist das etwas für dich. Aber ansonsten muss man es dem Ich überlassen. Und man muss ja jetzt wieder nicht so viel Sorgen machen, weil im Grunde liegt dem Ich ja der Drang drinnen, an das heranzugehen. Auch wenn wir es mit unserem Ich-Bewusstsein heute oft noch nicht merken. Aber das ist eben der Unterschied. Ich und Ich-Bewusstsein ist eben auch noch nicht dasselbe. Das ist auch ein weiter Schritt. Ich meine, das Ziel wird sicher sein, auch das Ich-Bewusstsein immer stärker zu entwickeln. Aber da sind wir erst sehr, sehr am Anfang in Wahrheit. Aber das wird stärker werden. Ich danke euch.